Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Tilko Gries. Guten Abend. Auf dem Tisch liegt auch die Frage, werden Geflüchtete an deutschen Grenzen abgewiesen? Das ist ein Punkt bei den Verhandlungen und Gesprächen zwischen Ampelkoalition, Union und den Ländern. Mehr gleich zu diesem Thema. Außerdem in dieser Sendung in der FDP werden Stimmen laut, die die Ampelkoalition vorzeitig verlassen wollen. Und der frühere VW-Chef Martin Winterkorn steht wegen Manipulationen an Dieselmotoren vor Gericht. Im Hintergrund hier im Deutschlandfunk ab 18.40 Uhr analysieren wir die Allianz zwischen Iran, der Hisbollah, der Hamas und den Houthis. Wir beginnen unsere Berichterstattung heute Abend mit einem besonders schweren Angriff Russlands auf die Ukraine, auf die ukrainische Großstadt Poltawa. Die liegt etwas mehr nur als 100 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. Die Stadt hatte vor Beginn der russischen Vollinvasion einmal rund 300.000 Einwohner. Heute Vormittag ertönte in Poltawa Luftalarm. Das passiert dort sehr häufig und dann bleibt nur sehr kurze Zeit, um in Bunker und Schutzräume zu gelangen. Nach Angaben der aus der Ukraine flogen aus Russland ballistische Raketen heran und trafen unter anderem ein Ausbildungszentrum des Militärs und ein Krankenhaus. Mindestens 47 Menschen kamen ums Leben, mehr als 200 weitere wurden verletzt. Andrea Bär berichtet aus Kiew.
Ambulanzwagen auf dem Weg zum Einschlagsort in Poltawa. Auch Feuerwehr und Katastrophendienst sind nach den Raketenangriffen weiter vor Ort. Sie bergen unter den Trümmern verschüttete Menschen, leisten erste Hilfe und sorgen für den Transport von Verletzten weiter in ein Krankenhaus. Bei dem russischen Angriff mit zwei ballistischen Raketen sind mindestens 47 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Das erklärte die Frau von Präsident Selenskyj, Olena Selenska, auf der Plattform X. Mindestens 25 konnten bisher gerettet werden, 11 von ihnen aus den Trümmern. Serhii Kaplin ist Abgeordneter des Stadtrats von Poltawa. Er ist fassungslos. Absolut alle Krankenhäuser sind voller Verwundeter. Alle Operationstische sind besetzt. Eine ganze Ärztearmee arbeitet unermüdlich daran, jedes Leben zu retten, wofür ich ihnen danken möchte. Die russischen Raketenangriffe trafen auch eine militärische Ausbildungseinrichtung. Das schreiben ukrainische Medien wie Suspilne. Präsident Zelensky hatte vom Institut für Kommunikation gesprochen. Auch ein nahegelegenes Krankenhaus sei getroffen worden. AfP-Bilder zeigen teils zerstörte, schwarz ausgebrannte, mehrstöckige große Gebäude. Das Militärische Institut für Kommunikation in Poltawa veröffentlichte nach dem russischen Angriff auf seiner Facebook-Seite ein Foto mit einer Kerze mit schwarzem Hintergrund. In Kommentaren wird kondoliert. Das Verteidigungsministerium erklärte auf Telegram, Poltawa erlebe einen schrecklichen Tag, da die russischen Angreifer einen barbarischen Angriff auf eine Bildungseinrichtung der Stadt verübt hätten. Augenzeugen berichten, zwischen Luftalarm und Raketeneinschlägen sei weniger als eine Minute Zeit gewesen. Laut Verteidigungsministerium wurden Menschen auf dem Weg in den Schutzraum getroffen. Der starke Druck der Raketeneinschläge beschädigte umliegende Wohnhäuser. Die Polizei nimmt von betroffenen Schäden auf. Häuserfassaden, massenhaft Fenster oder Türen gingen zu Bruch. Nach dem russischen Raketenangriff auf Poltawa appellierte Präsident Volodymyr Selenskyj erneut an westliche Partner. Wir sagen es immer wieder allen auf der Welt, die die Macht haben, diesen Terror zu stoppen. Luftverteidigungssysteme und Raketen werden in der Ukraine benötigt, nicht irgendwo in einem Lagerhaus. Und wir brauchen sie jetzt und nicht irgendwann später. Jeder Tag der Verzögerung bedeutet leider den Tod von Menschen. Die regionale Militärverwaltung von Poltawa hat ab morgen eine dreitägige Trauerzeit angekündigt.
Angriff auf Poltawa, Andrea Bär berichtete aus Kiew. Was heute Nachmittag in Berlin passiert, das geht auf eine Vereinbarung zurück zwischen Kanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz. Die hatten wenige Tage nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen miteinander vereinbart, dass Regierungskoalition und Union darüber sprechen, ob sie eine gemeinsame Linie finden. Eine Linie, also politische Beschlüsse, die letztlich dazu führen sollen, die Zahl der in Deutschland neu ankommenden Migranten zu begrenzen, mithin zu senken. Scholz und Merz sind nun heute Nachmittag beim ersten Treffen gar nicht dabei, sondern ihre Unterhändler und auch dabei und auch vertreten sind die Bundesländer. Hessen vertritt die unionsgeführten Länder, Niedersachsen die sozialdemokratisch geführten Länder. Stefan Detjen ist zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Das Treffen begann um 15 Uhr und noch läuft es.
Noch läuft es jedenfalls kurz vor unserer Sendung, war es noch nicht zu Ende, also mehr als 3 Stunden. Das ist mehr, als man sich ursprünglich vorgenommen hat. Aber das Thema ist ja auch in der Sache komplex und politisch ausgesprochen aufgeladen. Also wenn man will, kann man da lange drüber sprechen.
Mit welchen Ausgangspositionen sind denn die Parteien reingegangen?
Die Ampelfraktionen, die Ampelparteien sind in dieses Treffen gegangen in der Haltung, dass sie natürlich jetzt schon etwas auf den Weg gebracht haben, nämlich das Sicherheits- und Migrationspaket, auf das man sich verständigt hat mit verschärften Regeln in der Sicherheitspolitik, Messerverbot in der Migrationspolitik, einschließlich der symbolträchtigen Abschiebung von Afghanen nach Afghanistan, unmittelbar vor der Landtagswahl in Thüringen und Sachsen. Und aus Sicht der Koalition heißt das ja, das ist etwas, das muss man erstmal durch den Bundestag bringen in einer Situation, wo das insbesondere bei den Grünen auf viel Kritik bisher noch nicht offen artikulierter, aber hinter den Kulissen deutlich vernehmbarer Ablehnung stößt. Also da hat man zunächst mal einen innerkoalitionären Überzeugungsprozess auch noch vor sich. Die Opposition, die Union befindet sich in der Rolle, dass sie die Regierung mit diesem Thema treiben kann und will, indem sie sagt, da muss jetzt noch mehr passieren. Es ist nur dann sinnvoll, wenn wir hier zusammensitzen, wenn es wirklich zu einem grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik kommt. So wird das formuliert. Und das macht deutlich, man will da deutlich mehr sehen und auch die Schmerzgrenzen, beziehungsweise in diesem Fall nicht nur Schmerzgrenzen, sondern die Belastbarkeitsgrenzen dieser ohnehin schon belasteten, in ihrem Zusammenhalt gefährdeten Koalition noch mal auf die Probe stellen.
Welche Punkte sind besonders strittig?
Ja, wenn wir da die Äußerungen im Vorfeld gehört haben, da ist ja von Seiten der Ampel, insbesondere von Bundeskanzler Olaf Scholz, der Satz geblieben, dass man sich selbstverständlich an das Recht hält, an das Grundgesetz, an den im Grundgesetz verbürgten, an die im Grundgesetz verbürgte Garantie des Asyls, an das europäische Recht, an das internationale Recht, also an das Völkerrecht, das ja ganz wesentlich ist für die Schutzregeln, die wir hier in Deutschland haben, auch für das Regime, für das Schutzregime, das an den Grenzen bei Grenzübertritten herrscht. Da geht es um internationales Recht. Also Scholz hat gesagt, wir werden rechtstreu sein und das ist sicherlich in der jetzigen Situation ganz besonders eine Nachricht an die kritischen Stimmen, an die Skeptiker in den eigenen Reihen, in der eigenen Koalition gewesen. Aber bei der Union ist eben sehr deutlich, dass man sagt, man will da mehr, auch im Bereich des Rechts. Wir haben immer wieder gehört, dass gesagt wurde, wenn das Recht dem im Wege steht, dann muss man, dann wozu ist die Politik da, wozu ist eine Regierung da? Das kann man dann leicht, diese Forderung kann man relativ leicht aufstellen, wenn es um nationales Recht geht. Aber wie gesagt, hier geht es in ganz wesentlichen Teilen um europäisches und um internationales Recht. Und man kann sich leicht ausrechnen, was da gerade hinter den Kulissen passiert. Da wird man dann von der Regierung wahrscheinlich hören, naja, also wenn wir nach Europa schauen, da gibt es ja eine Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die kommt aus den Reihen der Union, redet doch erstmal mit der. Also das ist jetzt das, was man sich leicht ausrechnen kann. Wie dieses Gespräch da hinter den verschlossenen Türen des Bundesinnenministeriums abläuft.
Danke für den Stand um 18 Uhr und 19 Minuten. Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio. Jeden Tag versuchen Geflüchtete Europa zu erreichen und dann auch weiter zu reisen, zum Beispiel von Frankreich aus über den Ärmelkanal Richtung Großbritannien. Heute ist ein Boot mit wohl 65 Menschen an Bord, nach französischen Behördenangaben, auseinandergebrochen auf dem Ärmelkanal. Christiane Kess, unsere Korrespondentin in Paris, ist von dort live zugeschaltet. Welche weiteren Informationen über dieses Unglück liegen zurzeit vor?
Also wir wissen, dass, wie Sie sagten, ungefähr 65 oder bis 70 Migranten versucht haben, heute Vormittag im nördlichen Departement Pas-de-Calais nach Großbritannien überzusetzen. Das war, so hat es der Innenminister Gérald Darmanin gerade eben geschildert, ein völlig überfülltes Boot, das dann Schiffsbruch erlitten hat. Staatliche Rettungskräfte sind dann den Verunglückten mit einem Schiff zur Hilfe gekommen. Innenminister Gérald Darmanin ist vor Ort in Boulogne-sur-Mer. Er hat sich gerade eben geäußert vor Journalisten, hat den Rettungskräften und den Fischern gedankt, die sehr schnell vor Ort gewesen seien, um zu helfen. Er hat bestätigt, dass 51 Personen gerettet wurden, dass es aber auch 12 Tote gegeben hat und außerdem auch noch Vermisste und mehrere Verletzte. Darmanin hat von einem Drama gesprochen. Er hat auch noch mal erläutert, dass Frankreich immer mehr Polizei und finanzielle Mittel, auch mit der Hilfe von Großbritannien, da reinsteckt, zu verhindern, dass Menschen sich auf diese gefährliche Route begeben, versuchen überzusetzen nach Großbritannien. Und er hat die Schlepper noch einmal hart verurteilt. Er hat von Kriminellen gesprochen, die ihr Geld damit verdienten, die Leute in diese gefährlichen Boote zu setzen.
Christiane Kees, ganz herzlichen Dank nach Paris für diese aktuellen Informationen. Kommen wir jetzt zurück noch einmal zur Migrationspolitik und Debatte in Deutschland. Der FDP-Chef Christian Lindner hat gestern das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, einmal dort unter 1%, einmal knapp darüber, auch auf die Migrationspolitik der Ampel zurückgeführt. Die Leute hätten, Zitat, die Schnauze voll, schimpfte er gestern. Und es klang ein wenig, als hätte er vielleicht auch von sich selbst gesprochen. Manchen in der FDP scheint ein Ausstieg aus der Koalition als ein verheißungsvoller Weg. Und andere warnen genau davor. Über die liberalen Fliehkräfte jetzt an Katrin Büsker.
Bei den Freien Demokraten rumort es. Und es sind längst nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen, die die Ampel ohnehin nie für eine gute Idee hielten, die sich jetzt zu Wort melden. Schon am Wahlabend hatte Wolfgang Kubicki wissen lassen, die Ampel habe ihre Legitimation verloren. Der stellvertretende Bundesvorsitzende ließ allerdings in den letzten Jahren kaum ein gutes Haar an dieser Regierungskonstellation. Weniger polternd, stattdessen nachdenklich, zeigt sich jetzt jedoch auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Güde Jensen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, wir müssen in den nächsten Tagen eine klare Antwort auf die Frage finden, ob unserem Land mit der Ampelkoalition wirklich noch geholfen ist oder ob sie am Ende dem Land und unserer Demokratie sogar eher schadet. Rechtlich betrachtet habe die Ampel ihre Legitimation nicht verloren. Viele Menschen sehnten sich jedoch ein Ende der Koalition herbei. Und weiter, für die Bürger bedeutet eine Koalition kein Zusammenschluss auf Gedeih und Verderb, nur weil eine Legislaturperiode 4 Jahre dauert. Jensen hatte die Koalition zuvor häufig verteidigt. Stellt sich die Frage, ob in der Partei der Rückhalt für das Bündnis schwindet und was das für Parteichef Christian Lindner bedeutet. Gestern hatte er die Ampel noch verteidigt. Da hatte der gescheiterte Thüringer Spitzenkandidat Thomas Kemmerich das Bündnis mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden bei den Landtagswahlen gemacht.
Die Ampel schadet in meinen Augen Deutschland und hat auch der FDP vor Ort und wahrscheinlich auch bundesweit geschadet und wird weiter schaden.
Tatsächlich ist die Partei seit Eintritt in das Ampelbündnis aus mehreren Landesparlamenten geflogen. Niedersachsen, Berlin, Bayern, Thüringen. Die Ampel schadet der FDP?
Nein, hier haben wir unterschiedliche Auffassungen.
Ließ Parteichef Lindner gestern wissen und verwies auf notwendige Projekte, die es in der Regierungsarbeit noch umzusetzen gelte. Beispielsweise die Wachstumsinitiative.
Es ist besser, diese Maßnahmen kommen jetzt, als dass sie nicht kommen.
So der FDP-Chef, der auf offener Bühne das Ampelbündnis nicht in Frage stellt, in einer internen Mail am Sonntag aber erklärte, Entscheidungen zur weiteren Strategie mit Blick auf 2025 stehen erst nach Brandenburg an. Dort wird am 22. September gewählt. Die FDP-Bundestagsfraktion wird ab morgen bei ihrer Klausur in Hamburg also viel zu besprechen haben. Eine Frage, die bisher öffentlich nicht diskutiert wird, inwieweit ihr eigenes Handeln im Ampelbündnis, wiederholte Gesetzesblockaden und die thematische Verengung auf die Schuldenbremse der FDP geschadet haben könnten.
Die Wahllokale in Sachsen und Thüringen, die haben vor rund 48 Stunden geschlossen. In Erfurt haben sich heute die neu zusammengesetzten Fraktionen getroffen, jede für sich. Wolfgang Henschel.
Die Thüringer AfD-Landtagsfraktion hat ihren neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Fraktionschef Björn Höcke wurde dabei nach Angaben der Fraktion einstimmig im Amt bestätigt. Zu Stellvertretern wurden Wiebke Musal, Jörg Prophet und Daniel Hasselhoff gewählt. Parteivize Torben Braga sprach von einem historischen Moment. Die Fraktion sei mit jetzt 32 Abgeordneten noch mal größer geworden. Der AfD-Parteivorstand hatte gestern Abend beschlossen, CDU und BSW zu Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung einzuladen. Die AfD sei stärkste politische Kraft in Thüringen. Sie erwarte daher, dass sie bei Gesprächen über eine Regierung nicht gänzlich außen vor gelassen werde, so Braga. Dagegen bekräftigte die CDU nach ihrer ersten Fraktionsrunde, dass sie weiterhin eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. Die Union will ihrerseits die SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht zu Gesprächen einladen, um gemeinsame Positionen auszuloten. Die gewählten Abgeordneten der neuen BSW-Fraktion trafen sich ebenfalls zum ersten Mal. Thilo Kummer, der früher für die Linke 20 Jahre im Landtag saß, erklärte, dass BSW könne Politik wieder glaubhafter machen. Die meisten neuen Abgeordneten seien Seiteneinsteiger. Ihre Praxiserfahrung sei dem Parlament in den letzten Jahren verloren gegangen.
Eine Schlüsselfraktion in Sachsen wird die des BSW sein. Auch dort heute erstes Zusammentreffen. Aus Dresden, Daniel Schrödel.
Plötzlich Landtagsabgeordneter. So richtig fassen kann das Politneuling Ronny Kupke vom Bündnis Sarah Wagenknecht noch nicht.
Bis heute hat sich das noch gar nicht richtig gesagt, was das jetzt bedeutet. Man ist irgendwie noch in seinem alten Trott drin, arbeitstechnisch, und man weiß, ab Oktober hat man eine andere Aufgabe.
Wenn sich der Landtag konstituiert, ist auch der Chemnitzer offiziell Landtagsmitglied. Wie die meisten der 15 BSW-Abgeordneten hat Kupke keine Landtagserfahrung, arbeitete bislang als Personalratschef bei der AOK Plus Sachsen-Thüringen. Kupke weiß, es wird schwierig, auf die Schnelle eine arbeitsfähige BSW-Mannschaft für die Fraktion oder sogar für eine Regierung zusammenzustellen.
Das wird für alle eine Herausforderung werden, da auch vor allen Dingen geeignete Leute zu finden, die auch motiviert sind und die das auch machen wollen und können vor allen Dingen.
Lutz Richter dagegen kennt das Politikgeschäft. Der künftige BSW-Landtagsabgeordnete war bis 2023 linken Kreischef in der sächsischen Schweiz Osterzgebirge und vor dem linken Parteiaustritt schon mal Landtagsabgeordneter. Passt CDU und BSW zusammen? Richter äußert mit Blick auf den Politikstil der Sächsischen Union große Zweifel.
Ja, man nennt das Arroganz der Macht, also dass man viele Sachen für selbstverständlich ansieht, auch im Umgang mit anderen kleineren Parteien. Und das gilt jetzt aufzubrechen.
BSW-Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann gibt sich diplomatischer, betont aber, dass eine Zusammenarbeit mit CDU und SPD nur bei politischer Kursänderung beider Parteien möglich sei.
Wir sind jetzt erstmal ein bisschen über 24 Stunden über die Wahl hinaus. Und jetzt muss jeder erstmal ein bisschen Luft holen. Und dann werden wir dort hart arbeiten, dass wir was zustande bringen. Aber wie gesagt, wir werden nur in eine Regierung gehen, wo sich wirklich was verändert für die Menschen.
BSW-Co-Landeschef Jörg Scheibe rief bei der Auftaktsitzung der neuen Landtagsfraktion in Dresden zur Geschlossenheit auf. Nach dem Wahlerfolg am Sonntag bestehe das nächste wichtige Etappenziel darin, geeint im Landtag aufzutreten.
Die Unruhe bei Volkswagen nimmt zu. Der Konzern hat gestern angekündigt, Stellen zu streichen. Womöglich wird in Deutschland eine Fabrik geschlossen. Volkswagen hat gleichzeitig immer noch zu tun mit der juristischen Aufarbeitung des Dieselskandals, der systematisch geschönten Abgaswerte, die vor 9 Jahren aufflogen. Von heute an steht in Braunschweig vor Gericht Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von der Manipulation der Motoren früher gewusst zu haben, als er selbst angibt. Bastian Brandau aus Braunschweig.
Sie wollten hier fragen, wie es mir geht. Heute geht es mir ganz gut.
Etwa eine halbe Stunde vor Prozessbeginn kommt Martin Winterkorn ins Landgericht Braunschweig. Einst einer der mächtigsten Autobosse der Welt, heute humpelt er in den Gerichtssaal. Winterkorn musste sich in den vergangenen Jahren mehreren Hüft-OPs unterziehen und galt als verhandlungsunfähig. Die Staatsanwaltschaft, die ihn gemeinsam mit anderen Managern 2021 vor Gericht bringen wollte, trennte das Verfahren gegen Winterkorn ab. Das beginnt nun 3 Jahre später, erläutert der Sprecher des Landgerichts Braunschweig, Benedikt Eike.
Gegenstand des Verfahrens sind Vorwürfe aus 3 Anklagen, die alle im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung in bestimmten Fahrzeugen des VW-Konzerns stehen. Professor Winterkorn werden neben Betrug auch Marktmanipulation und uneidliche Falschaussage vorgeworfen.
Die Verlesung der Anklageschrift ist noch einmal eine Reise in die Vergangenheit des Volkswagen-Konzerns. Volkswagen wollte 2006 im US-Markt mit Dieselmotoren Fuß fassen, doch schnell wurde den Ingenieuren klar, dass der Konzern die von den US-Behörden verlangten Emissionswerte bei Stickstoff nicht ohne weiteres erreichen würde. Millionenfach bauten sie eine Software ein, die erkannte, wenn ein Auto auf dem Prüfstand einen Testlauf durchführte. Dann hielt es die Grenzwerte ein. Auf der Straße schaltete die Software die Abgasreinigung in Teilen ab. Die Autos des Volkswagen-Konzerns überschritten die Grenzwerte um ein Vielfaches und belasteten die Umwelt. Volkswagen bewarb seine Fahrzeuge in den USA als Clean Diesel. Gerichtssprecher Benedikt Eike.
Dem Betrugsvorwurf liegt zugrunde, dass Käufer bestimmter Fahrzeuge des VW-Konzerns über die Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung in der Abgasreinigung getäuscht worden sein sollen. Herr Professor Winterkorn habe dann trotz Kenntnis pflichtwidrig unterlassen, die weitere Vermarktung und den weiteren Vertrieb dieser Fahrzeuge zu unterbinden. Gegenstand der Anklage sind etwa 9 Millionen Fahrzeuge. Der Zeitraum, der in der Anklage umfasst ist, von 2006 bis 2015, ist aber nicht der Zeitraum, der auch Herrn Professor Winterkorn als Tatgegenstand vorgeworfen wird. Der Tatzeitraum betreffend Herrn Winterkorn ist kürzer.
Spätestens im Mai 2014 soll Winterkorn laut Anklage von der illegalen Abschalteinrichtung in Motoren des Konzerns gewusst haben. Und sei sich auch der Konsequenzen bewusst gewesen, die ein solches Verhalten für Volkswagen haben könnte, hohe Strafzahlungen. Über dieses Risiko soll der Kapitalanleger im September 2015 außerdem zu spät informiert haben. Dies wertet die Anklage als Marktmanipulation. Auch bei seiner Aussage im Untersuchungsausschuss des Bundestages habe er falsch über seine Kenntnis zu den Abschalteinrichtungen ausgesagt. Das legt ihm die Staatsanwaltschaft als uneidliche Falschaussage zur Last. Sein Mandant weise alle Vorwürfe zurück, sagt Winterkorns Verteidiger Felix Dörr.
Sie haben vermutlich wahrgenommen, dass sich etwa 50% der ersten Anklagen, die verlesen wurde, gar nicht mit ihm und seiner Person befassen. Wir werden Mühe und Zeit darauf aufwenden müssen, herauszuarbeiten, was wirklich ihn betrifft, wo seine Kenntnis möglicherweise in Frage steht und was am Schluss an Vorwürfen tatsächlich zu diskutieren sein wird.
Für den morgigen nächsten Prozesstag kündigte Verteidiger Dörr eine Erklärung Martin Winterkorns an. Er habe illegale Abschalteinrichtungen weder gefordert noch gefördert oder geduldet, hatte Winterkorn bei einer Zeugenaussage Anfang des Jahres in einem Zivilprozess in Braunschweig gesagt. Insgesamt hat das Landgericht Braunschweig bis September des kommenden Jahres knapp 90 Termine angesetzt.
Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn steht in Braunschweig vor Gericht. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau hat von dort berichtet. Die elektronische Datenverarbeitung, so hieß das früher, die nahm in den 70er Jahren in der alten Bundesrepublik immer größere Ausmaße an. Und die Politik der alten Bundesrepublik, die reagierte damals auf diese Entwicklung unter anderem mit einem Amt, das helfen sollte, die Rechte derer zu schützen, denen die Daten gehören, also die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Sie schuf den Bundesdatenschutzbeauftragten 1978. Seitdem gab es in der Bundesrepublik 7 Datenschutzbeauftragte und Nummer 8 gibt es seit heute. Sie heißt Luisa Specht-Riemenschneider und sie ist die zweite Frau in dieser Reihe. Mehr von Johannes Kuhn.
Die 39-Jährige ist zudem die jüngste Person, die die Bonner Behörde je geleitet hat. Und, das gab es seit 1993 nicht mehr, Specht-Riemenschneider ist parteilos. Entsprechend positionierte sie sich heute als besonders lösungsorientiert.
Ich will so früh wie möglich wissen, wo die datenschutzrechtlichen Herausforderungen in Digitalisierungsprojekten, in der Digitalisierungsgesetzgebung liegen, um von Anfang an Lösungen anzubieten, die innerhalb des Datenschutzrechts liegen.
Specht-Riemenschneider war zuvor Juraprofessorin an der Universität Bonn. Sie gilt als ausgewiesene Expertin in Sachen Datenrecht. Ihre Haltung skizzierte sie bei ihrer Vorstellung so: Es gebe rote Linien im Datenschutz, aber auch Handlungsspielräume.
Wir werden von allen verlangen, dass diese datenschutzrechtlichen roten Linien eingehalten werden. Aber unterhalb dieser roten Linien, und das ist mir genauso wichtig, gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten, die eine Digitalisierung im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben auch zulassen.
Specht-Riemenschneider folgt auf den SPD-Mann Ulrich Kelber. Der galt als unbequem, auch das ein Grund, weshalb die SPD ihm keine zweite Amtszeit sicherte. Specht-Riemenschneider wurde von FDP und Grünen ausgewählt. Ihre Hauptthemen sieht die neue Datenschutzbeauftragte in der Gesundheitsdigitalisierung, der künstlichen Intelligenz und den Sicherheitsgesetzen. Bei den Gesundheitsdaten führt sie nahtlos den Kampf ihres Vorgängers weiter. Bekanntermaßen war der nicht damit zufrieden, dass und wie Patientendaten aus der elektronischen Patientenakte EPA künftig zu Forschungszwecken genutzt werden.
Wir haben immer noch die Streitpunkte, wie feingranular muss ich eigentlich bestimmen können, wer auf welche Daten zugreifen kann, also zum Beispiel der Zahnarzt auf den Hausarztbrief, ja oder nein. Und der letzte Streitpunkt ist, wie sicher eben die Authentifizierung sein muss, wenn ich in meine EPA schauen kann und wenn ich Zugriffe erteilen möchte.
Im Bereich künstliche Intelligenz pocht Specht-Riemenschneider wiederum darauf, die Aufsicht über die Umsetzung der europäischen KI-Gesetze auf Sie und Ihre Länderkollegen zu übertragen. Das gilt derzeit allerdings als unwahrscheinlich. Und im Bereich der Sicherheitsgesetze dürfte sie sich bald mit dem Paket konfrontiert sehen, auf das sich die Ampel vergangene Woche einigte. Das sieht unter anderem vor, dass Polizeibehörden künftig Gesichtserkennungssoftware anwenden dürfen, um auf im Internet zugänglichen Bildern nach Verdächtigen zu suchen. Das ist datenschutzrechtlich heikel. Die Anbieter entsprechender Biometriesoftware haben die Fotos nämlich in der Regel ohne Einwilligung der Betroffenen aus dem Netz gesaugt. Und genau das dürfte gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen.
Die Gretchenfrage ist, darf ich diese KIs, die mit rechtswidrigen Daten trainiert oder rechtswidrig mit Daten trainiert wurden, darf ich die am Ende noch einsetzen oder sind das in Anführungsstrichen Früchte des verbotenen Baumes, wie wir es aus dem Strafrecht kennen? Und darf ich dann diese KI überhaupt nicht verwenden? Und da sind wir in der engen Abstimmung mit den Landesdatenschutzbeauftragten.
Die Landesdatenschutzbeauftragten und die Zusammenarbeit in der föderal zerklüfteten Aufsichtsstruktur sind ein weiteres Thema, das auf Specht-Riemenschneider wartet. Ebenso wie der Datenschutz auf europäischer Ebene. Hier gilt das zuständige Irland weiterhin als zu gnädig gegenüber amerikanischen und chinesischen Tech-Firmen.
Israel hatte in der vergangenen Woche begrenzte Feuerpausen im Gazastreifen zugesichert, um es den Vereinten Nationen zu ermöglichen, im Gazastreifen hunderttausende Kinder gegen Polio, gegen Kinderlähmung zu impfen. Julio Segador berichtet über den Verlauf dieser Impfkampagne.
Es ist eine der seltenen guten Nachrichten aus dem Gazastreifen. Die Impfkampagne gegen die Ausbreitung der Kinderlähmung in dem schmalen Küstenstreifen, in dem seit fast 11 Monaten Krieg herrscht, kommt gut voran, besser als zuvor gedacht. Das bestätigte Tedros Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, in den sozialen Medien. So seien allein am gestrigen zweiten Tag der Impfkampagne 74.000 Kinder unter 10 Jahren gegen Kinderlähmung geimpft worden. Insgesamt in den ersten beiden Tagen mehr als 161.000 Kinder. Die WHO hatte zuvor mit etwa 150.000 Kinder bis zu diesem Zeitpunkt gerechnet. Bis heute Abend will die WHO die Impfkampagne in Zentralgaza abschließen. Unter Umständen, deutete ein WHO-Mitarbeiter an, muss aber noch ein Tag mehr hinzugerechnet werden. Geplant ist, dass die Impfteams gegen Ende der Woche erst in den Süden des Gazastreifens und danach in den Norden weiterziehen, um so viele Kinder wie möglich unter 10 Jahren zu impfen. WHO-Generaldirektor Ghebreyesus rief Israel und die Hamas auf, die humanitären Kampfpausen weiterhin zu respektieren. Nur durch einen dauerhaften Frieden könnten die Kinder in Gaza eine gesündere Zukunft haben, schrieb er auf X. Mehr als 500 Impfteams sind im Gazastreifen unterwegs. Israel hatte zuvor begrenzten Kampfpausen zugestimmt, um die Kampagne zu ermöglichen.
Die Mongolei hat Wladimir Putin zum Staatsbesuch empfangen und den vorliegenden Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin nicht vollstreckt. Scharfe Kritik kommt aus Brüssel, berichtet Matthias Reiche.
Man habe gegenüber der mongolischen Führung den Standpunkt der EU-Kommission klar zum Ausdruck gebracht, teilte eine Sprecherin mit. Man sei besorgt über die mangelnde Unterstützung für die Ermittlungen des Strafgerichtshofes. Putin ist nach Ansicht der Behörde für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich. Brüssels Position ist deshalb klar. Natürlich hätte auch die Mongolei das Recht, ihre internationalen Beziehungen entsprechend ihrer Interessen zu gestalten, doch habe das zwischen China und Russland liegende Land das sogenannte Römische Statut 2002 ratifiziert und sei somit verpflichtet, Verdächtige, gegen die ein internationaler Haftbefehl vorliegt, festzunehmen. Offengelassen wird bisher, welche Konsequenzen die Haltung der mongolischen Führung für die Beziehungen mit der EU haben könnte. So profitiert die Mongolei von einer Reihe länderübergreifender EU-Programme und Investitionen, vor allem im Gesundheits- und Energiesektor oder der Abfallwirtschaft. Außerdem wurde das Land in den vergangenen 3 Jahren mit über 30 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt unterstützt. Im Gegenzug ist Europa an den dortigen Rohstoffen, wie beispielsweise seltene Erden, interessiert.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat einen neuen Kapitän. Joshua Kimmich wird die Armbinde tragen. Felix Mansel berichtet.
Die Menschen weiter begeistern, das ist der Wunsch des frisch gekürten Kapitäns der DFB-Elf. Für Joshua Kimmich gehe ein Kindheitstraum in Erfüllung. Er wolle das in ihn gesetzte Vertrauen zurückgeben. Eine neue Hierarchie im Team bilde sich laut Kimmich schneller, wenn nach den Abgängen von Neuer, Müller, Groß und Gündogan die deutsche Mannschaft erfolgreich spiele. Kimmich wird bis auf Weiteres im DFB-Team als rechter Verteidiger eingesetzt werden. Der Bundestrainer will es so. Im defensiven Mittelfeld sieht Kimmich Deutschland mit Stiller und Pavlovic perspektivisch für die Zukunft, allerdings hervorragend aufgestellt.
Felix Mansel über den neuen Kapitän in der Fußballnationalmannschaft. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Thilko Gries. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.